Gebet, das den Himmel aufschließt. Wir beten 40 Tage lang füreinander. Wir wollen erleben, dass der Himmel aufgeht. Ich weiß mal eine Situation, es war noch in meiner Ausbildung, wir lebten noch im Schwarzwald. Und es war einfach mal eine Zeit, wo wir auch so erschöpft waren. Ich kenne das. Ich kenne das wirklich so zu spüren und zu merken, boah, ich habe keine Kraft mehr. Es geht, du hast das Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Und das war so eine Zeit, wo ich gedacht habe, eigentlich müssten wir mal raus, ein paar Tage raus, in Urlaub, irgendwie wegfahren. Das Dumme war nur, dass wir dort im Studium waren, ich hatte kein Einkommen und das Geld war sehr knapp. Und dann haben wir einfach überlegt, meine Frau und ich, lass uns beten, lass uns einfach dafür beten. Wir dürfen zu Gott kommen und ihn bitten. Und dann haben wir für einen Urlaub gebetet. Wir haben einfach gebetet, wir brauchen eine Zeit, uns zu erholen. Wir haben uns da nichts Großartiges drunter vorgestellt. Wir haben einfach nur gesagt, wir wollen ein paar Tage Erholung haben. Wir brauchen das einfach. Und interessant, wir haben mit niemandem drüber geredet. Man kann ja auch dann mal irgendwelche guten Freunde, die man hat, vielleicht fragen oder so. Das haben wir aber nicht gemacht. Wir haben einfach nur gebetet in dem Vertrauen und in der Hoffnung, dass der Herr uns versorgt. Es dauerte keine Woche, glaube ich, 4 oder 5 Tage. Ich bin dann zur Bank und habe unseren Kontoauszug geholt, das, was ich immer gemacht habe. Und ich gucke aufs Konto und denke, huch, da ist ja viel mehr drauf, als wie man das erwartet. Meistens kennt man es ja andersrum, ne? Huch, da ist ja viel weniger, als man denkt. Da war viel mehr drauf, als wie wir erwartet haben. Und das Interessante ist, da auf diesen Kontoauszügen, da steht immer so ein kleiner Vermerk, wofür was ist. Und da war eine Einzahlung, eine wirklich hohe Einzahlung, eine beträchtliche Einzahlung, stand aber nicht von wem, aber stand was anderes drauf. Und diesen Kontoauszug, den besitze ich noch, den habe ich mir verwahrt. Da stand drauf, schöne Ferien, Versorgung Gottes. Und so haben wir das erlebt. Wahnsinn. Gebet, das den Himmel aufschließt. Ich habe gehört, dass ihr auch Erfahrungen macht im Moment mit diesen 40 Tagen Gebet. Und ich habe ja so eine kleine Herausforderung uns auch gestellt. Ich habe gesagt, sprecht nicht gleich die Leute an, für die ihr betet, sondern fragt mal Gott, was er für die beten kann. Und ich möchte Sandra nach vorne bitten, die einfach auch erlebt hat, wie Gott zu ihr geredet hat und wie dein Gebet den Himmel aufgeschlossen hat. Hier, ich gebe dir mal das Mikrofon. Ich habe es extra da gelassen.
Ja, also ich habe letzten Sonntag jemanden gelost. Ich kann dem Namen ein Gesicht zuordnen und sonst habe ich eigentlich nur gefährliches Halbwissen über diese Person und habe erstmal angefangen so zu beten, bewahre diese Person, du weißt, was da fehlt. Und na, und Donnerstag habe ich gesagt, so Herr, ich weiß eigentlich gar nichts und jetzt musst du mir eigentlich sagen, was bei dieser Person dran ist. Wofür muss ich denn da beten? Wo sind denn da die Nöte, die Sorgen? Erzähl mir das so plakativ wie irgendwie möglich, dass ich das auch verstehe. Und 2 Stunden später musste ich mit jemandem telefonieren, um eine Verabredung vom nächsten Tag abzusagen. Und dann sagte ich, oh, das ist ja schade, aber oh, dann kann ich ja eher zu... Und dann sagte die den Namen dieser Person. Dann kann ich diese Person eher besuchen gehen. Und ich so, kennst du die näher, die Person? Ja, das ist eine ganz gute Bekannte von mir. Und ich so, weißt du was, du bist gerade meine Gebetserhörung. Ich habe diese Person auf dem Zettel, ich weiß da nichts von. Kannst du mir irgendwas sagen? Und da war die, mein Telefonpartner total gerührt. Weil die hatte nämlich den Namen dieser Person auf den Zettel geschrieben, dass für diese Person gebetet wird, weil da so viel Gebetbedarf ist. Und also wir hatten beide so Gänsehaut und waren so aufgeregt. Und ja, sie konnte mir wirklich viel über diese Person sagen, wo da wirklich Nöte sind. Und ja, da könnte man einen Gebetskreis für gründen, wirklich. Und ja, da haben wir beide einfach nur Halleluja geschrien. Das ist unglaublich. Wenn wir nicht telefoniert hätten und sie hätte in diesem Nebensatz nicht den Namen gesagt, dann wüsste ich bis heute da nichts von. Also ich mache euch Mut, fragt Gott, er wird euch Antwort geben.
Amen, vielen Dank. Und manchmal, das erlebe ich auch, bete ich und bete sehr lange, bete anhaltend, bete immer wieder Und du hast den Eindruck, es geht nicht weiter. Es passiert gar nichts. Auch das ist manchmal unsere Realität. Manchmal ist es so, dass man wirklich so die innere Frage hat, Herr, wo bist du? Was machst du? Warum handelst du nicht? Es gibt so viele Verheißungen. Und dann kommt so der Moment, wo ich mich frage, gibt es irgendeinen Schlüssel? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, damit meine Gebete erhört werden? Gibt es etwas, was ich tun kann, dass tatsächlich der Himmel so aufgeht, wie ich es schon erlebt habe und wie ich es manchmal mir so wünsche? Stell mir das vor, das ist wie so bei so einem Autoschlüssel. Die heutigen Autoschlüssel sind ja nicht nur Schlüssel, wo du ein Schloss mit aufmachst, sondern die haben ja so einen Code da drin irgendwie, was weiß ich, irgendeine elektrische Barriere oder was. Ohne diesen Code, wenn der Schlüssel keine Batterie mehr hat, kannst du dein Auto nicht mehr starten. Und so stelle ich mir irgendwie vor, dass es doch im Gebet irgendwas geben muss, was wie so ein Code ist. Reinstecken und das Ding läuft. Und das funktioniert. Das wünsche ich mir. Gibt es sowas im Gebet? Ich glaube, einen solchen Schlüssel, den gibt es tatsächlich. Boah, denkt jetzt der eine oder andere. Geht er jetzt nicht ein bisschen weit? Hängt er sich nicht ein bisschen arg weit aus dem Fenster? Doch, ich glaube, es gibt einen Schlüssel, der uns die Türen des Himmels öffnet und uns alles zur Verfügung stellt, was wir brauchen. Nicht, was wir wollen. Bitte, hört da richtig zu. Sondern alles das, was wir brauchen. Und dieser Schlüssel, den nennt die Bibel der Name Jesus. Das ist der Schlüssel. Wir lesen im Johannesevangelium in den Kapitel 16, in den Versen 23 und 24, eine ganz interessante Aussage. Amen, Amen, heißt es da. So fängt er an, Jesus. Und das ist immer wichtig, so eine Doppelung. Da müssen wir aufpassen, wenn so etwas steht, das gilt. Das fordert unsere Aufmerksamkeit. Amen, Amen. Ich sage euch, wenn ihr, und hier spricht Jesus, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bis jetzt habt ihr noch nie in meinem Namen um etwas gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Und im Johannesevangelium Kapitel 14 heißt es nochmal, und worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, ich werde es tun. Das sagt Gottes Wort. Da ist wohl offensichtlich ein Schlüssel. Was für eine Verheißung. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Sagt Jesus heute zu uns. Sagt Jesus zu dir, der du betest. Sagt Jesus zu dir, der du vielleicht schon lange für etwas betest. Und vielleicht innerlich sogar schon die Hoffnung ein Stück weit begraben hast, dass es jemals sein wird. Gebet, liebe Geschwister, das hat ganz, ganz viel mit Verheißungen zu tun. Ganz, ganz viel mit Gottes Verheißungen zu tun. Es geht dabei immer darum, auch den Reichtum zu erkennen, in dem wir als Kinder Gottes leben können. Das ist nicht nur materiell gemeint, aber auch manchmal materiell sogar. Bis in unsere ganz normale Versorgung hinein. Uns gelten tatsächlich die unglaublichsten Verheißungen. Und Verheißungen, das sind Versprechen Gottes. Das ist nicht nur irgendwie, was so sein könnte, sondern das sind Versprechungen, an die Gott sich bindet. Die Gott sagt, ich verspreche dir, dass dein Gebet erhört wird. Wahnsinn. Wenn Gott etwas verspricht und wir es vielleicht noch nicht erlebt haben, ist Gott dann ein Lügner? Wie gehst du damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir Gottes Versprechungen irgendwie noch nicht erlebt haben? Das ist, finde ich, für uns Christen eine sehr existenzielle Frage im Glauben. Die Frage ist nämlich, ob wir dann dranbleiben und den Versprechungen Gottes dennoch Glauben schenken oder ob wir aufgeben, für unseren Glauben irgendwo da hinstecken. Und selbst wenn unsere Erfahrungen sogar noch anderes besagen wollen, bleiben wir dran. Halten wir Vertrauen zu Gott. Unsere Aufgabe ist es, alles daran zu setzen, um diesen Schatz der gegebenen Verheißungen Gottes immer wieder zu suchen. Das nicht irgendwo hinten anzustecken, sondern immer wieder auch diese Verheißungen in Gottes Wort für sich persönlich immer wieder zu suchen. Da, wo du 40 Tage für jemanden betest, die eine Herausforderung ist, ihn vielleicht nicht gleich anzusprechen und zu fragen, was soll ich denn beten, sondern Gott zu fragen. Haben wir gehört im Zeugnis, funktioniert wohl offensichtlich. Ich erlebe das auch immer wieder. Das zweite ist, zu fragen, welche Verheißung hast du, Herr, für den ich beten soll? Hast du ein Versprechen, auf das ich mich berufen darf, auf das ich mich stützen darf? Für den, wo ich Fürbitte tue, für die Person? Spannende Frage. Können wir so tun? Sollen wir sogar so machen? Das ist unsere Aufgabe, auch im Gebet, die Verheißungen Gottes immer wieder neu zu entdecken und sich denen zu stellen, danach zu fragen und diesen Schatz zu heben, weil es sich lohnt. Ich möchte einige Beispiele dazu nennen, zu dem verheißenen Handeln Gottes. Das sind Bibelstellen, die sind uns ganz bekannt. Aber nochmal in diesem Kontext, sie zu hören, Gottes Wort zu hören, Gottes Versprechen zu hören, das fordert uns heraus, aber es kann uns auch ein großer Trost sein, eine große Zuversicht in uns auslösen. Und das möchte ich eigentlich, Herr. Ich fange einfach mal an mit Matthäus 17. Da heißt es, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, ist ja eigentlich nicht so schwierig, so viel Glauben zu haben, ne? Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berge sprechen, hebe dich von hier weg dorthin. Und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. So zu beten. Dieses Problem, ich habe Glauben, dass es weggeht, dass es sich wegheben wird aus deinem Leben und es wird an einem Ort sein, wo es keinen Schaden mehr anrichtet. Glaubst du das? Oder in Markus Kapitel 9. Alles ist möglich, der glaubt. Alles ist dem möglich, der glaubt. Oder in Lukas 1, da heißt es, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn du denkst, du hast ein großes Gebetsanliegen, dann wird Gott sagen, kein Problem. Wenn du denkst, das ist ein Ding, das ist unmöglich, Gott wird sagen, ist mir kein Problem. Oder in Markus 11, da geht es auch nochmal um die Stelle mit dem Berg, der sich wegheben soll. Und da heißt es dann so quasi als Fazit, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubet, und jetzt kommt der Knaller eigentlich da drin, dass ihr es schon empfangen habt. Das ist die korrekte grammatikalische Übersetzung dieses Verses. Glaubet, dass ihr es empfangen habt. Zu glauben, das, was ich jetzt gerade bete für die Person oder für mich oder für, meistens ist es immer das Schwerste, das nicht für sich nur zu glauben, sondern für Menschen, um die ich mich sorge, wo sich vielleicht gar nicht viel bewegt, da wirklich hineinzubringen, zu sagen, ich glaube, dass es schon, dass Gott es schon getan hat. Und so wird es euch zuteil werden, heißt es hier. Oder im Lukas 11, bittet, so wird euch gegeben werden, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer nicht sucht, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder in Lukas 12 heißt es, dann sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Was ihr essen, noch was ihr für den Leib braucht, noch was ihr anziehen werdet, noch wohin ihr in Urlaub fahren werdet oder was weiß ich. Wir dürfen wissen, der Herr wird uns versorgen. Sollte aber Gott, so heißt es in Lukas 18, nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er sie auch lange warten lässt, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Verheißungen, Versprechen Gottes. Oder in Johannes 14, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und was ihr auch in meinem Namen bitten werdet, will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Wenn ihr etwas in meinem Namen bitten werdet, so werde ich es tun. Das ist das Fazit. Das ist das Versprechen. Das verspricht dir Gott. Im Jakobusbrief lesen wir dann, warum etwas nicht klappt, warum etwas nicht da ist. Da heißt es, ihr erlangt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr übel bittet. Zwei Gründe werden hier genannt, warum Verheißenes nicht empfangen wird. Und das ist sehr einfach und sehr eindeutig eigentlich, wie das hier beschrieben wird. Einmal, dass ich nicht bitte. Wenn ich nicht bitte, bedeutet das immer, ich vertraue Gott nicht. Wenn ich etwas nicht zu Gott bringe und ihn nicht bitte, dann mache ich damit deutlich, aus welchem Grund auch immer, dass ich nicht vertraue. Dass ich Gott in dieser Sache ihm nicht vertraue. Seinem Versprechen nicht vertraue. Es ist meistens nicht so bewusst, aber das steht dahinter. Und dann sagt Gott, dann funktioniert es wohl offensichtlich nicht. Beziehungsweise sagt Jakobus hier. Oder, dass ich übel bitte. Also einmal geht es darum, konkret zu Gott zu bitten. Je konkreter ich werde, je deutlicher drücke ich mein Vertrauen aus. Wenn ich sage, ich brauche Geld für einen Urlaub, dann ist das konkret. Aber ich drücke damit auch aus, ich vertraue Gott, dass er für mich sorgt. Ich weiß, dass er für mich sorgt. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich rede hier kein so ein Gewinnevangelium. Das meine ich damit nicht. Es geht wirklich um die Dinge, die ich brauche. Und ich glaube, Irmgard, du verstehst es ganz gut, was es heißt, ich brauche Ruhezeit. Ich brauche Erholung. Das brauchen wir manchmal. Oder wir brauchen andere Dinge. Wir brauchen Arbeit. Wir brauchen Gesundheit. Es gibt tausend Sachen, die wir brauchen. Aber wenn wir nicht bitten, dann sind wir auf uns selbst zurückgeworfen und müssen es auch selber irgendwie schaffen. Also, das Erste ist, ganz einfach, konkret bitten. Das Zweite ist, nicht übel bitten. Was meint das denn? Es meint im Grunde genommen, etwas gegen das Wort Gottes bitten. Etwas, was Gott nicht segnen wird. Das wird er uns auch nicht geben. Eigentlich auch sehr einleuchtend. Es geht also darum, im Willen Gottes zu beten. Das bedeutet, im Wort Gottes zu beten. Das, was Gottes Wort uns aussagt, das zu bitten. Solche Verse, wie ich gerade vorgelesen habe, wenn ich das Gott bitte, das ist im Wort Gottes bitten. Das ist nicht irgendwas Abgehobenes oder irgendwas, wo ich mich selber überhebe, sondern es ist etwas, was Gottes Wort sagt. Und das Ganze konkret bitten und gemäß dem Wort Gottes bitten, also im Wille Gottes bitten, bedeutet im Namen Jesu bitten. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung. Gut, mache ich. Habe ich alles so gemacht. Und nun ist nichts passiert. Was jetzt? Also du hast gebetet und du hast im Wort Gottes gebetet. Und es funktioniert immer noch nicht. Was dann? Dann bleibt nur noch eine einzige Möglichkeit von der Schrift her. Und diese Möglichkeit bedeutet, dass wir den Namen Jesu noch nicht verstanden haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Gebetsgemeinschaften. Passiert das immer mal wieder und vielleicht tust du das selber auch, dass wir an das Gebet noch und im Namen Jesu beten wir, dranhängen. Dann kann es sein, dass wir die wirkliche Bedeutung dieses Begriffs noch nicht wirklich verstanden haben. Also wenn du konkret bittest und nicht übel bittest, dann hört Gott dich. Passiert es noch nicht, dann musst du noch mal drüber nachdenken, was ist mit dem Namen Jesu, mit diesem Code, der den Himmel öffnet, wo ich am Anfang gesagt habe. Was bedeuten diese kurzen Wörter in Jesu Namen bitten? Überlegen wir zunächst einmal, was Jesus nicht meinte, weil das hilft manchmal, um es besser zu verstehen. In Jesu Name, das ist kein Zauberspruch, den man am Ende eines Gebetes dem Gesagten hinzufügt, quasi um so eine schlafende Gottheit irgendwie zu wecken. Das funktioniert so nicht. Diese Formel zu wiederholen genügt nicht, um unser Gebet vor dem himmlischen Thron zu katapultieren. Das ist kein geeignetes Mittel dafür. Noch meinte Jesus, dass wir, solange wir in seinem Namen bitten, automatisch alle vorgetragenen Wünsche von Gott erfüllt bekommen. Quasi, als würden wir so, wie wenn wir an Geldautomaten gehen und unseren PIN-Code da eingeben, ne? Und dann spuckt der Automat Geld aus, wenn du ein bisschen auf dem Konto hast. Das funktioniert auch nicht. Was sagt uns Jesus, wenn er zu seinen Jüngern spricht? Wenn ihr dem Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Manchmal verschluckt man sich. Was meint er, unser Herr, damit? Die Situation, in der er das spricht, hier im Johannesevangelium, ist ja eigentlich eine schwierige Situation. Zunächst sagt er nämlich hier zu den Jüngern, ich selber werde bald weggehen. Und er macht ihnen deutlich, was kommen wird. Die ganze Passion und all das Geschehen am Kreuz und all die ganze Not, die damit zusammenhängt. Das ist das, was er den Jüngern ankündigt. Er wird weggehen zum Vater in den Himmel. Und die Jünger werden sich fragen, hä? Und wir? Wir sind dann ganz alleine. Der geht einfach weg. Darf der doch gar nicht. Und er lehrt die Jünger in dieser Situation, dass trotzdem, dass das alles passieren wird, trotzdem, dass Jesus weggehen wird, trotzdem, dass er in den Himmel auffahren wird und sich zu Rechten des Vaters setzen wird, dass er ganz fest mit ihnen verbunden bleibt. So, als wäre er noch da. Das verheißt er ihnen. Das macht er ihnen deutlich. Die Jünger fragen, wie soll das passieren? Und wir wissen es, wenn wir die Geschichte von hinten lesen und quasi all das, was nach Ostern passiert ist, alles einordnen, dann wissen wir, dass nach seiner Auferstehung er ihnen tatsächlich wieder erschienen ist. Und dann auch nach Himmelfahrt und Pfingsten, dass sie dann erfüllt wurden. Womit? Mit dem Heiligen Geist. Dem Tröster, der die persönliche und intensive Beziehung zu Christi über seinen Tod und über seine Auferstehung und Himmelfahrt hinaus möglich macht. Und zwar in der Art und Weise möglich macht, als wäre Jesus jetzt noch hier sitzen. Als wäre er bei uns. So nah ist er dir durch den Heiligen Geist. Als würde er seinen Arm um deine Schulter legen und sagen, ich bin bei dir. Das bewirkt der Heilige Geist. Und das erklärt er seinen Jüngern. Also ist es so, dass Jesus immer noch bei ihnen ist, obwohl all das geschehen ist und obwohl er eigentlich körperlich nicht mehr da ist. Und er macht ihnen deutlich, dass die Jünger so eng und tief mit ihm verbunden sein werden, und er sagt es hier wörtlich, dass ihr sogar keine Fragen mehr haben werdet. Und ihr werdet so intensiv mit mir verbunden sein, dass ihr den Vater bitten könnt, als würde ich dabei sein, als würde ich das tun für euch. So eng seid ihr mit mir zusammen. Als würde ich dabei stehen und dem Vater so zuzwinkern und sagen, ja, kannst du machen, das, was der betet. Mach, ist gut. Gib es ihnen, so als würde Jesus den Vater bitten. Das bedeutet im Namen Jesu. Und Johannes 16, diese Verse, die uns so manchmal wie so eine Formel klingen, ist eigentlich etwas anderes. Ist keine Formel, sondern beschreibt eine neue Dimension der Beziehung, eine andere Art der Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die ihn suchen. Durch den Heiligen Geist haben wir eine Beziehung zu Jesus, so als ob er leibhaftig bei uns wäre. Der Heilige Geist schafft die Verbindung zu Jesus, der unser Mittler, unser Fürbitter und Fürsprecher und Herr ist. Und Jesus verbindet uns dann mit dem Vater. Der Schlüssel zum erhörten Gebet ist letztlich die Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Das ist der wirkliche Code. Das ist der wirkliche Schlüssel. Nicht die Formel im Namen Jesu, sondern die Beziehung, in der du stehst. Also konkret bitten, nicht übel bitten. Und wie steht es um deine Beziehung? Das ist die Kernfrage zum erhörten Gebet. Der Schlüssel ist letztlich die Beziehung zu Jesus Christus. Je enger meine Beziehung zu Christus ist, desto mehr ähnelt mein Geben dem Quatsch. Je enger meine Beziehung zu Christus ist, desto mehr ähnelt mein Leben dem Leben Jesu und seinem Handeln. Und umso mehr entsprechen meine Gebete den Gebeten Jesu. Da ist kein Unterschied mehr, was ich bitte oder was Jesus bittet. Das ist eins. Ich bete im Namen Jesu, weil ich im Namen Jesu handle und weil ich im Namen Jesu lebe. Und dann bitte ich auch im Namen Jesu. Und es macht keinen Unterschied, ob Jesus da wäre oder ich da wäre, da bin. Wie bereits erwähnt, ist im Namen Jesu keine Zauberformel für unser Gebet, sondern ein ständiges Bekenntnis gegenüber unserem himmlischen Vater, dass wir Jesu Fußstapfen folgen werden. Dass wir darin gehen, genau wie Jesus. Wir zeigen ihm damit, dass wir das Reich Gottes als oberste Priorität in unserem Leben haben. Oder eben nicht. Und da müssen wir uns aber auch nicht wundern, wenn manche Gebete nicht weitergehen. Die Herausforderung, 40 Tage Gebet, ist auch 40 Tage Leben mit Jesus. Gemeinschaft mit Jesus, ihn Herr in meinem Leben sein lassen, Priorität meiner Gottesbeziehung zu geben. Nicht nur die Bitten abfeuern, sondern auch diese Gemeinschaft leben, diese Verbindung, diesen innere Gemeinsamkeit leben. Das, was ich tue, ist wie als wäre Jesus hier. Und je intensiver und enger unsere Beziehung zu Christus ist und zu Gott, dem Vater ist, dann erkennen wir, dass Gott uns unheimlich viel gegeben hat. Dann erkennen wir seinen Sohn Jesus Christus. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und wir dadurch seine Liebe letztendlich auch erwidern können. Indem Jesus in unserem Leben die Priorität wird. Jesus und sein Anliegen ist dann Priorität. Es macht keinen Unterschied mehr, ob ich bete oder ob Jesus beten würde. Das meint Jesus, wenn er sagt, wenn ihr in meinem Namen betet. Was wir oft nicht verstehen, ist, dass Jesus durchaus ganz handfeste, praktische Anliegen hat, die das Leben betreffen. Jesus hat dafür gebetet, versorgt zu sein vom Vater im Himmel. Deshalb dürfen wir das auch. Und es macht keinen Unterschied, ob wir das beten oder ob das Jesus betet. Jesus hat die Not der Menschen gesehen und betete zum Vater. Es macht keinen Unterschied, ob du das tust oder ob das Jesus tut. Jesus wusste aus der Beziehung zum Vater heraus, dass er den Gebundenheiten, den Nöten der Menschen Namen Gottes begegnen durfte, auch in der Kraft Gottes. Und genauso darfst du das. Es macht keinen Unterschied, ob du das tust oder ob das Jesus tut in dir. Dass wir im Jesu Namen beten dürfen, setzt voraus, dass wir unser Leben uneingeschränkt in die Nachfolge Jesu und in den Dienst unseres himmlischen Vaters stellen. Das ist der Schlüssel. Jesus Christus unterstellte seine ganze Existenz, ganz der Autorität beziehungsweise dem Namen seines himmlischen Vaters. Kurz vor seiner Verhaftung betete er: Gerechter Vater, im hohepriesterlichen Gebet, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Eigentlich tat er den Namen des Vaters nicht durch sein Wort kund oder nicht nur durch seine Worte kund, sondern indem er sich dem Willen seines Vaters beugte, ihn umsetzte, darin lebte, das Bessere, das Gott für ihn und uns vorgesehen hatte, akzeptierte er, bis er seine letzte Bitte an Gott richtete. Und seine letzte Bitte, die er an Gott richtete, die war: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Mehr können wir nicht beten. Sich ganz existenziell mit allem, was ich bin und habe, dem Vater geben. Kein Gebet Jesu, welches nicht erhört wurde. Es gibt keine Situation, wo Gott Jesus nicht getragen hat, nicht gehalten hat, nicht seine Bitten erhört hat. Und der Schlüssel Jesu, er blieb im Vater. Kein Gebet im Namen Jesu, das nicht erhört wird. Der Schlüssel, bleibe in Jesus. Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, wie er es Jesus gegeben hat. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Es ist die größte Freude zu wissen, dass der Vater unsere Gebete erhört. Vielleicht musst du dein Leben so weit verändern, dass Jesus wirklich die erste Stelle in deinem Leben bekommt. Dass Jesus Christus wirklich dein Herr und Heiland ist. Vielleicht müssen wir das ändern. Vielleicht ist es für uns wichtig, darüber nachzudenken, welche Stelle hat denn Jesus? Macht es wirklich keinen Unterschied, dass ich das bitte, was Jesus gelebt hat? Oder bin ich ganz woanders? Und daraus bitte ich, und dann kann ich so viel im Namen Jesu dranhängen, wie ich will. Es wird nicht funktionieren. Aber wenn ich da bin, wo Jesus ist, und aus der Position heraus bitte, dann macht es einen Unterschied, weil ich dann aus dem Namen Jesu wirklich bete. Und es wird keinen Unterschied machen, als wenn Jesus selbst dieses Gebet gesprochen hätte. Das wünsche ich uns. Jesus an die erste Stelle unseres Lebens zu setzen, weil dein Gebet, deine Kraft und die Freude sich Bahn brechen wird. Wo ist Jesus bei dir?